Serie, die wir machen, möchte auf die Frage antworten oder versuchen, eine Antwort zu geben, was tun in unsicheren Zeiten, nicht? Also was haben wir da für Möglichkeiten? Und ich meine, welche unsicheren Zeiten? Ich meine, ich glaube, wir waren einfach sehr betroffen, oder wenigstens ich war sehr betroffen von was so geschehen ist die letzten Tage, nicht, in der Weltgeschichte. Und wo man sich manchmal denkt, nicht, wo führt das alles hin? Was ist da, was kann ich, da überhaupt was tun? Oder? Und natürlich, was ich jetzt sagen werde, ist jetzt, ich rede jetzt nicht von, was kann ein Politiker tun oder was kann die Europäische Union tun oder was kann meine Schwiegermutter machen, sondern es ist halt die Frage, was kann ich vielleicht tun, ja, in dieser Situation. Und natürlich dazu rede ich auch als Pfarrer, als Christ, irgendwie aus dieser Perspektive des Glaubens. Was kann man tun? Und ich denke, oder besser gesagt, ich glaube, was uns die Lesungen der vier nächsten Sonntage uns vorschlagen, es geht um vier Entscheidungen, die zu treffen sind. Und jeder Sonntag präsentiert uns irgendwie eine Entscheidung. Jetzt, heute geht es halt um die erste von diesen Entscheidungen. Darüber wollte ich das mit euch oder meine Gedanken dazu teilen. Auch in dem Bewusstsein, dass diese Entscheidungen, wie soll man das sagen, es geht irgendwie stufenweise. Ja? Also ich glaube, da sind wir nie vollkommen. Es geht darum, Schritte zu setzen. Und egal, wo man jetzt gerade steht in Bezug auf diese Entscheidung, es geht darum, einfach einen nächsten Schritt in diese Richtung zu setzen. Gut. Und so ein bisschen als einen Sitz im Leben zu finden, sozusagen, wenn man so will, also wo finden wir das jetzt, oder was hier gesagt wird in der Evangelium, wo finden wir ein Beispiel davon? Mir kam Folgendes, was mich so bewegt hat die letzten Tage gerade, als ich darüber reflektiert habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schaffe, das irgendwie halbwegs zu vermitteln, aber wenigstens mich hat es irgendwie berührt. Ich habe nämlich nachgedacht an ein Ereignis ein bisschen südlich von hier, das allerdings vor einer langen Zeit passiert ist. Und zwar, wir sind im Jahr irgendwo, also auf jeden Fall nach dem Jahr 64, also irgendwo zwischen 65 bis 69 nach Christus. Man weiß nicht ganz genau das Datum, aber mehr oder weniger in diesem Zeitraum, also innerhalb von 4 Jahren, es ist noch vor dem Jahr 70, also noch vor der Zerstörung von Jerusalem, also das ist noch nicht geschehen, aber es ist definitiv nach dem Jahr 64. Was war passiert im Jahr 64? War der große Brand, vielleicht habt ihr mal, also diejenigen, die Geschichte ein bisschen gelernt haben und studiert haben, vielleicht können sich erinnern, es gab einen großen Brand in der Stadt Rom, das also wirklich verheerend war, also es hat Großteile der Stadt einfach verwüstet, und nachher gab die Vermutung, dass Nero diesen Brand gestiftet hat, weil er war ein bisschen ein Wahnsinniger, ehrlich zu sagen, ja, also, und er hatte so Wahnvorstellungen, dass er jetzt eine riesen, mega große Stadt aufbauen würde und ganz neu, und man dachte, dass er vielleicht dafür verantwortlich war, und ein bisschen diese Anschuldigung entgegenzukommen, hat er die Christen beschuldigt, dass sie das gemacht haben. Und das war der Beginn eigentlich dann von der ganzen, es gab ungefähr acht sehr schwere Verfolgungen, dann bis zum Jahr 312, der Konstantin, also der Kaiser Konstantin, das Christentum legalisiert hat im Römischen Reich. Also man konnte irgendwie sein Christsein irgendwie halbwegs ausüben. Und angefangen hat es aber im Jahr 64 oder danach halt, das war im Juli 64 ist dieser Brand gewesen. Und dann ging es den Christen nicht gerade rosig, ja? Also es war echt arg. Also obwohl, wenn man manche Dinge liest, dass die ISIS machen, dann denkt man, also ich hätte nie gedacht, dass man so grausam sein konnte, wenn man diese alten Geschichten liest. Also die Reportagen, die halt teilweise noch, also in den Gerichtsverhandlungen oder diese offiziellen Dokumente vom Römischen Reich, die teilweise zu uns noch gekommen sind, wo man zum Beispiel die Christen, man hat sie zu gewissen Festen aufgestellt als Fackeln in den Straßen. Nicht? Und es war echt also grausam, ihr kennt die ganzen Geschichten von dem Zirkus und alles, was sie gemacht haben, und man würde denken, das ist vielleicht alles Legende, bis man so heutzutage so Berichte liest, wie manche Menschen mit anderen Menschen umgehen. Nicht? Und jetzt in der Zeit befindet sich ein junger Mann in Rom, der heißt Markus. Und Markus ist ein Jünger von dem Petrus, also den Apostel Petrus, der einer der 12 war, nicht in der Gesellschaft Jesu. Also nicht die Gesellschaft Jesu, die Jesuiten, aber die Gesellschaft Jesu, die Jünger Jesu. Und er hat begonnen, einfach viel hineinzuhören in den Geschichten, was Petrus erzählt hat, von wie das war mit den Jesus. Und es kann auch gut sein, dass er selber dabei war. Es gibt Theorien, dass er der junge Mann war, der nackt davongelaufen ist, dass man Jesus gefangen genommen hatte. Und er schreibt sein Evangelium, nicht das, unser Markus-Evangelium heute. Und er schreibt es aber ganz konkret in diese Situation und für die Christen von damals. Also für diese ersten Christen. Also das war sein Ziel und sein Zweck. Und warum? Er wollte sie ermutigen in ihrer Situation. In dieser Situation, wo man denkt, was können wir tun? Nicht? Was können wir tun? Also es war auf einmal, also es war eine hilflose Situation der Christen. Ja, was sollten sie denn machen? Und er schreibt dieses Evangelium und er versucht, drei Fragen zu beantworten mit seinem Evangelium. Das erste ist, wer ist überhaupt dieser Jesus Christus? Die zweite Frage ist, wie hat er gelebt? Welchen Weg ist er gegangen? Und drittens, welcher Weg sollte der Jünger Jesu gehen? Das waren die drei Fragen, die er in den Raum stellt. Und wenn man das Markus-Evangelium anschaut, diese Idee von dem, also erstmal, es gibt 16 Wunder. Und diese 16 Wunder sind alle da, irgendwie zu zeigen, also was wir hören. Der allererste Satz im Markus-Evangelium ist, Jesus Christus, das Evangelium von Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und das zieht sich durch das ganze Evangelium. Bis am Ende des Evangeliums hört man den Hauptmann, der unter dem Fuß des Kreuzes steht und er sieht ein Erdbeben, er erlebt das alles, wie dieser Mann gestorben ist. Nicht? Und das ist ein Heide, der ist ja nicht Christ, der hat nicht an Christus geglaubt oder so, aber er sieht, wie dieser Mann stirbt, wie er stirbt und sagt, erschüttert, das ist der Sohn Gottes. Und die ganzen Wunder, die halt Markus erzählt in seinem Evangelium, ist einfach irgendwie den Christen zu zeigen, hey, wer ist das eigentlich? Das Gehen auf dem Wasser, die Heilung von den Kranken und so. Und ständig, ständig sieht man, dass viele dieser Wunder passieren auf dem Weg. Nicht der ist auf dem Weg, also der Blinde auf dem Weg hier. Und der ganze Weg Jesu in diesem Evangelium ist ein Weg wohin? Ein Weg in den Tod. Nicht? Sagen wir das, Schießestracks auf Deutsch? Wie? Schnurstracks, Richtung Kalvarienberg. Nicht? Also das Ganze ist ein Hingehen auf den Weg. Das ist der Weg, der Jesus geht. Das heißt, er hat gleich zwei Fragen. Nicht? Wer ist Jesus Christus, der Sohn Gottes? Er ist der Herr. Nicht? Er ist der Herr. Es gibt keinen anderen. Und dieser Nero, der da steht und jetzt, der jetzt uns alle abschlachten will und so, das ist nicht der Herr. Er hat nicht das letzte Wort über diese Welt. Es gibt nur einen Herr. Was wir versucht haben, am Anfang der Messe zu sagen. Derjenige, der niederfällt vor den Herrn, ist ein freier Mensch, weil er von nichts anderes niederfallen wird. Was wir vorher auch gesagt haben, keine Ideologie, kein politisches System, nicht Erwartungshaltungen von anderen Menschen. Ich habe heute Morgen ein Seminar gehalten an der Fachhochschule in Graz, für Berufsbegleitend, für so Wirtschaftsleute und so Leute, die halt, teilweise, es war eine sehr gerne interessante Diskussion, so 20 Leute. Und da hat man gerade über das Thema auch gesprochen, nicht? Wie oft man gefangen ist von Meinungen von anderen, wie oft man gefangen ist von Druck von außen, wie oft man gefangen ist von so vielen Dingen, die uns irgendwie unsere Freiheit letztendlich wegnehmen. Und das Erste, was Markus ganz klar den Christen erinnern will, ist, ihr seid freie Menschen, weil der Herr ist einer. Also es war die erste Frage. Und die zweite Frage ist, welcher Weg ist dieser Herr denn gegangen? Und dieser Herr ist den Weg gegangen, ja, er ist den Weg auch den Weg zum Kreuz gegangen. Nicht? Die ganzen Wunder, er geht auf dem Weg zum Kreuz. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche Philosophiestudenten gibt, es gibt einen Typ, der heißt Heidegger, das ist so ein Deutscher, ich bin nicht einverstanden mit vielem, was er sagt. Aber eines, was er sagte, ist, dass das hört sich jetzt echt krass an und in einem gewissen Sinn sage ich, das ist auch ziemlich crazy, aber das Leben ist da zu sterben und also der Mensch ist da, er geht auf dem Weg auf den Tod, nicht irgendwie, als würde der Tod fast definieren, was den Mensch ausmacht und in einem gewissen Sinn, für einen Christen hat er recht, weil das ist ja was, dieser Riesenparadox des Evangeliums, das Jesus immer wieder sagt. Derjenige, der sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. Nicht? Wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du es eigentlich wiederfinden. Wenn du nicht nur für dich selber lebst, dann wirst du deine eigene Identität finden, weil wer bist du? Du bist Abbild diesen Gottes, der Liebe ist, und Liebe ist Hingabe. Das heißt, du findest dich immer mehr, desto mehr du das lebst, was du ja eigentlich bist. Was dich zutiefst definiert, ist ja, dass du ein Abbild dieser Liebe bist, der Gott ist. Und deswegen lebst du am Leben vorbei, wenn du diese Liebe nicht lebst, wenn du diesen Weg eben nicht gehst. Und das ist halt die dritte Frage, was ist der Weg des Jüngers? Ist eben genau den gleichen Weg Jesu zu gehen, nicht? Es ist ein Weg, es ist ein radikaler Weg, nicht? Und deswegen, wie soll ich sagen? Ich glaube, wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir das Christsein eigentlich nicht verstanden, nicht? Das Christsein ist nicht ein bisschen wischiwaschi, ein bisschen warm Gefühle und so, ein bisschen Cola, die Kohlensäure, nicht, die mir ein schönes Gefühl gibt, wenn ich in die Messe gehe und tolle Musik habe. Gott sei Dank haben wir tolle Musik heute, danke, dass ihr das so schön macht, nicht? Aber das ist öfters ein Anfang für uns, nicht? Wir sind bewegt durch das Schöne. Wir sind erschüttert manchmal sogar durch das Schöne. Aber das Schöne, sogar das Schöne kann verschiedene Aspekte haben. Ich würde sagen, das hat auch seine Schönheit, obwohl es grausam ist. Weil es zeigt etwas, die Schönheit der Liebe eines Menschen, der Gott ist. Eines Gottes, der uns einfach wahnsinnig liebt. Und gestern, oder nee, wann war das? Freitag oder Donnerstag war, also die Kirche hat so Tage im Jahr, das wir nennen Gedenktage von Heiligen. Also das sind halt große Menschen, die uns einfach sehr inspirieren. Und am Donnerstag, am 19. Donnerstag. War die heilige Elisabeth von Thüringen. Nicht? Und ich habe ihr Leben gelesen, das ist so beeindruckend. Ja? Sie hat, also ihre Mutter war die Königin von Bayern, nicht? Und der Vater war ein Ungar, also der König von Ungarn. Und sie hat, also wenn man die liest, die Geschichte, hat Spitäler gebaut, sie hat tausend Dinge gemacht, sie hat eine unglaublich starke Liebe für ihren Mann gehabt, nicht? Als ihr Mann dann Richtung Kreuzzüge aufgeritten ist, ist sie 3 Tage hinterhergeritten, nicht, weil sie so einfach ihn nicht loslassen wollte. Und man liest das ganze Leben und sagt, wow, nicht? Und das ist total beeindruckend, wie sie sich einfach hingegeben hat, verausgabt hat für die Armen, einfach ein Wahnsinn. Und dann lese ich die, also wann sie gestorben ist, also irgendwas ist hier falsch gedruckt oder so. Und dann schaue ich noch ein bisschen mehr nach. Und, weil wenn man die Kalkulation macht, merkt man, die ist 24 Jahre alt gewesen, als die gestorben ist. 24 Jahre alt. What? Also wie kriegt man das alles zusammen in 24 Jahren? Ja? Sie ist verheiratet worden mit 15. Okay. Sie hat 3 Kinder bekommen. Sie war Witwe, als sie 19,5 war. Also, und dann hat sie noch nur 4 Jahre gelebt und 1000 Jahre später redet man immer noch von der. Nicht? Das ist irgendwie, also wenigstens ich rede gerade von der. Also ich bin das so völlig beeindruckt. Und, aber warum? Wenn wir, weiß nicht, wenn ihr mal zu einem Funeral, eine Beerdigung wart, ja, und am Ende man gibt eine Lobrede über diesen Menschen, der gerade gestorben ist. Redet man über wie viel Autos er besitzt hatte oder was für ein tolles Partys er geworfen hat erinnert man sich nicht viel eher an die Dinge, wo er großzügig war, wo er etwas für die anderen gemacht hat. Nicht? Eigentlich ist es schon interessant, oder? Dass irgendwie wir das alles in unserem Blut, irgendwie ganz tief in unserem Herzen merken, dass was die Größe eines Menschen ausmacht, ist, was er von seinem Leben eigentlich weggibt. Nicht? Und das ist dieser Paradox, dass der Weg des Jüngers eigentlich darin besteht, irgendwie sich zu geben, oder? Oder sich zu diesen Weg Jesu auch zu gehen eben. Und das war, was Markus versucht hat, den Leuten da in Rom in diese furchtbaren Situation, wo man anscheinend nichts machen konnte, irgendwie Kraft und Trost zu geben. Jetzt, was heißt das jetzt, was könnte das für uns heißen? Und ich weiß nicht, wo ihr alle steht, Richtung Glauben und so, jetzt vielleicht rede ich, jeder ist frei zu machen, ich rede jetzt nur vielleicht eher von meiner Seite, ja, als jemand, der versucht, Jesus nachzufolgen. Ich habe mir versucht zu überlegen, was heißt das jetzt für mich, was heißt diese Situation für mich? Und ich glaube, es heißt mehrere Dinge, aber das Erste ist nochmal, für mich jetzt ganz konkret, ist nochmal eine ganz klare Entscheidung für Jesus. Ja. Einfach nochmal zu erinnern, er ist der Herr. Aber diese Entscheidung, wie ist der Herr, nicht? Wie ist der Herr? Das ist die ersten Lesungen und zweiten Lesungen, das war vielleicht ein bisschen komisch. Wir haben gehört von jemandem, der auf einer Wolke steht, wie ein Menschensohn ausschaut. Die werden auf dem schauen in der Offenbarungsgeschichte, den sie durchbohrt haben. Was soll das? Das ist ein Zitat, also Offenbarungsgeschichte, Apokalypse, letztes Buch in der Bibel. Und er zitiert ein Buch aus dem Alten Testament, den Prophet Zephania, der diese Vision hatte von einem, wie ein Menschensohn, ein Mensch, der irgendwie König ist, der Jerusalem retten wird und der durchbohrt ist. Die werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Und das war für Johannes so wichtig in seinem Evangelium, weil er immer wieder betont, in Kapitel 19 von Johannes Evangelium, als der Lanzenstich kam in das Herz Jesu, das ist gekommen, sodass sich die Schrift erfüllt. Sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Er zitierte dann später auch in seiner Offenbarungsgeschichte. Nicht? Diese Idee, dass er ist König, dieser König wird König, indem er unser Herzen erobert durch seine Liebe. Nicht durch Macht. Das ist ein ganz merkwürdiger König. Nicht wie er König wird über uns. Nicht dieses Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, dieses Jesus aus Nazareth, König der Juden, das R für Rex, König, ist eben, wo ist der König? Ja, dort regiert er. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen, sagt er. Nicht? Dieses radikal Umdenken, dass eigentlich der König ist derjenige, der dient, der sein Leben hingibt, der da ist für diejenigen, die ihm folgen. Es ist nicht derjenige, der, nicht, also in einem christlichen Weltbild, es ist nicht derjenige, der seine Macht ausübt und irgendwie lauter Sklaven hat, sondern er selber wird Sklave, um uns zu befreien aus der Sklaverei der Sünde und uns zu befreien aus der Macht des Todes, um uns ein ewiges Leben zu schenken. Nicht? Also er selber, also es ist eigentlich hirnrissig, ja? Also es ist völlig paradox, aber er macht genau das Gegenteil von was man sich vielleicht erwarten würde von einem König. Nicht? Er wäscht unsere Füße, um dieses Bild zu nutzen von Johannes 12. Nicht? Er gibt sich völlig hin für uns, sodass wir, heißt es hier, dass wir Könige werden. Er hat uns durch unsere Sünden erlöst, durch sein Blut. Er hat uns zu Königen gemacht. Er macht uns selber zu Königen. Und er gibt uns eine Anteilhabe an seinem eigenen Wesen. Der Mensch, oder Gott wurde Mensch, sagt der heilige Athanasius, sodass der Mensch Gott sein würde. Und nicht, dass wir Gott werden, aber dass wir Teil seiner Familie werden. Dass wir teilhaben an diesem Leben. Nicht an diese Königswürde des Menschen. Und deswegen, ja zu Jesus zu sagen, glaube ich, heißt für mich erstmal, ihn anzuerkennen, aber das zugleich sofort mich hilft zu verstehen, was für eine unglaubliche Würde ich habe. Wie groß der Mensch sein muss, sodass ein Gott bereit ist, für ihn zu sterben. Wie groß der Mensch sein muss. Und deswegen ist für mich an erster Stelle auch wieder etwas völlig Inspirierendes, nicht? Weil ich merke, wow, wer bin ich denn eigentlich? Nicht? Was ist mein Wert? Und das wirklich neu irgendwie zu finden und wertzuschätzen. Und dann damit verbunden, und eigentlich ist es jetzt der Kernpunkt von dieser ganzen Predigt, und ich krieg's, weiß nicht, ob ich es hinkriege. Aber was ich sagen will ist, meine Erfahrung heute mit diesen Studenten da in Graz, nicht? Man verliert so viel, wahnsinnig viel Zeit und Energie, seine existenzielle Wert irgendwie zu schaffen. Durch Leistung, durch Anerkennungssucht, durch Anhäufen von irgendwelchen Gütern. Und das ist ein existenzieller Kampf. Das ist nicht nur ein bisschen irgendwas, sondern ich muss ständig dafür kämpfen, meinen eigenen Wert, zum Beispiel im Team, das Thema heute in Graz war Teambildung, nicht? In meinem Team, ich muss meine Anerkennung schaffen und so. Man lernt so viel wahnsinnig, aber wenn er der Herr ist, dann ist das schon alles gegessen. Ich lebe in einer Geborgenheit, weil ich schon geliebt bin. Ich muss mich nicht ständig diese Bestätigung erkaufen irgendwo anders. Und das befreit mich wahnsinnig, finde ich, um dann beginnen, mich einzusetzen für die Welt. Um diesen Weg Jesu selber nachzugehen. Anderen zu Königen zu machen. Andere zu inspirieren durch meine Liebe für sie. Nicht? Weil die anderen nicht meine emotionale Krücke sind, die ich selber brauche, um irgendwie halbwegs stehen zu können. Sondern weil ich aus der Fülle ja schon lebe. Nicht? Weil ich schon überwältigt bin von dieser Liebe, die er mir gegeben hat. Und dann möchte ich das auch teilen mit den anderen. Nicht? Und das ist, also like get off your couch ist ein bisschen diese dritte und letzte Idee von dieser Predigt oder von dieser ganzen Serie ist, ich glaube, unsere Verantwortung ist, natürlich, ich kann nicht die ganzen Probleme der Welt lösen. Aber was die Teresa von Kalkutta so sagte, so toll zu diesen Journalisten, der sie fragte, ja, was können Sie denn groß wohl ändern in der Welt? Und wo sie sagte, Sie können sich ändern und ich kann mich ändern, da sind wir schon mal zwei. Und diesen Ansatz zu haben, ja, zu sagen, hey, was kann ich tun in meinem Umfeld? Nicht? Was kann ich tun in meiner Familie? Wie kann ich die Liebe in einer bisschen radikaler Art und Weise leben? Nicht? Für die anderen. Wie kann ich ein bisschen mehr da sein, Verantwortung zu nehmen für diese Situation, auch in der wir leben, auch für mein eigenes Leben. Nicht einfach gelebt zu werden von den Situationen, sondern Verantwortung zu übernehmen für mein Leben. Nicht einfach mich irgendwie gehen zu lassen oder von anderen leben zu lassen, sondern zu schauen, okay, warum bin ich denn überhaupt auf dieser Welt? Was ist meine Rolle? Was sind meine Talente? Wo sind meine Fähigkeiten? Wie kann ich mich einbringen in der und in dem Umfeld, wo ich gerade bin? Gut, ich hoffe, das können wir in diesen nächsten drei Wochen noch ein bisschen konkreter machen. Meine Einladung vielleicht für heute, für diese Woche, ich habe hinten ein paar Zettel. Also vielleicht muss ich noch ein paar kopieren. Ich glaube, es sind genügend da für jeden einen Zettel. So ein Fragebogen vorbereitet, so ein bisschen als Begleitung für die Predigt von heute. Könnt es, wenn ihr was wollt, nach Hause nehmen, auch wenn es nicht einfach in den Mülleimer schmeißen. Ich werde es auch auf Facebook posten, also kann man auch da anschauen. Aber vielleicht mal ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen mit diesen Fragen in dieser Woche, mal vielleicht mal ein bisschen Zeit für Gebet oder zu Hause oder halt in der Kirche mal sich hineinsitzen. Und ein bisschen über diese Fragen nachdenken. Ja? Wer ist der Herr in meinem Leben denn wirklich? Was ist wirklich die Nummer eins? Oder wer ist wirklich die Nummer eins in meinem Leben? Nicht? Bin ich versklavt zu irgendwas? Oder bin ich wirklich ein Freier? Nicht? Wo muss ich Ja sagen, wo muss ich Nein sagen? Und wie steht es mit meiner Entscheidung für Jesus eigentlich denn wirklich? Wenn ich ein Christ bin, also diejenigen, die nicht Christ, also im Glauben unterwegs sind, so, ihr habt Dispensation, oder wie sagt man, Dispensation, also das trifft euch nicht zu. Ja? Aber die hier sitzen und wir sagen, wir sind Christen, wie steht es um unsere Entscheidung für Jesus? Ich habe am Ende von diesem Fragebogen auch zwei Webseiten angegeben, so ein bisschen als vielleicht Unterstützung für das Gebet. Vielleicht kommt jetzt die Adventszeit, nicht zu überlegen, wie kann ich mich vorbereiten für Weihnachten. Eine Webseite ist eine Resource, das wir machen, das ist eine tägliche Meditation zum Tagesevangelium. Das kann man sich schicken lassen, wenn man will. Es gibt entweder täglich oder wöchentlich oder man schaut selber an auf der Webseite. Also die Webseite ist da. Das ist ein kleiner Hilfsmittel für das Gebet, für seine Entscheidung für Jesus, vielleicht auch ein Gebet zu erneuern. Und das andere ist eine Webseite, wo drauf ein toller Podcast ist, leider auf Englisch, über Unterscheidung. Nicht, wie treffe ich Entscheidungen, wie kann ich die Geister besser unterscheiden, wie kann ich besser herausfinden, was will eigentlich der Herr von mir.